Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Durwig, guten Abend. Faschismus früher und heute, Despoten gestern und zukünftig. Auf den Theaterbühnen, den Podien und Plenarsälen. Die immer wieder toxischen Machtstrukturen Regierender beschäftigen uns heute in Form einer Lecture des US-Philosophen Jason Stanley, einer Theaterpremiere von Richard III. Und einer Debatte um KZ-Artefakte. Unser erstes Thema führt uns jedoch direkt auf das glatte Parkett der Friedensdiplomatie, obwohl man von Diplomatie in diesem Fall wohl eher nicht sprechen kann. Denn der sogenannte Friedensplan des US-Präsidenten Donald Trump für die Ukraine gleicht eher einem Diktatfrieden. Keine Mitgliedschaft in der NATO, Abtritt großer Gebiete in der Ostukraine, verringerte Truppenstärke und der Verzicht auf Langstreckenwaffen. Das sind nur einige der schmerzhaften Punkte, die dieser sogenannte Friedensplan beinhaltet. Ein Friedensplan, der weltweit auf Skepsis, Ablehnung stößt und den die Ukrainer bis Donnerstag, wenn die Amerikanerinnen Thanksgiving feiern, bitte annehmen sollen. Ich habe vor der Sendung mit der in Berlin lebenden ukrainischen Verlegerin Katharina Mischenko gesprochen. Sie ist unter anderem Mitherausgeberin des kürzlich erschienenen Buchs Geteilter Horizont, die Zukunft der Ukraine. Und ich habe sie zunächst gefragt, hat die Ukraine mit diesem Friedensplan eine Zukunft?
Wir können vielleicht damit anfangen, was dieser Friedensplan überhaupt bedeutet im Moment. Ich sehe ihn eher als eine Informationskampagne, die verschiedene Funktionen hat. Eine der Funktionen wäre wirklich, sich wieder mit dem möglichen Frieden auseinanderzusetzen und seinen Voraussetzungen. Aber ich würde sagen, wir sind noch sehr, sehr weit von einem Frieden entfernt.
Der ukrainische Präsident Zelensky, der wird ja mit den Worten zitiert, die Ukraine verliert mit Trumps Plan entweder ihre Würde oder einen wichtigen Partner. Trifft er damit auch das Gefühl der Gesellschaft?
Es war eine interessante Rede von unserem Präsidenten, die hat er gestern gehalten und gestern war auch der Jahrestag des Beginns der Maidan-Protesten vor 11 Jahren. Einer der zentralen Begriffe dieser Proteste war eigentlich die Würde. Und ich glaube, nicht zufällig hat er dieses Wort ausgewählt. Und eine problematische Haltung aus meiner Sicht für die ukrainische Gesellschaft suggeriert. Wie Sie wissen, befinden wir uns ja jetzt, ich meine die Ukraine, in einer innenpolitischen Krise, die verbunden ist mit einem Korruptionsskandal in Zelenskys Kreisen. Und damit hat er versucht, die Menschen aufzurufen, jetzt konsolidiert zu sein, abgesehen von dieser Krise und angedeutet, der Druck von den USA sei viel relevanter und viel wichtiger für die ukrainische Gesellschaft jetzt als der Druck der Innenpolitik.
Also das heißt, lenkt er von seinem Korruptionsskandal ab in Ihren Augen?
In meinen Augen schon. Und das ist, wie gesagt, eine der Funktionen, diese Gespräche über den Friedensplan oder auch dieses Dokument selbst. Manche Kommentatoren sehen da den Versuch, die Sanktionen gegen Russland zu bremsen oder zu schwächen oder zu verschieben. Und also das ist eine der Funktionen, dass wir jetzt ins Gespräch kommen und mit dem Druck auf Russland etwas nachlassen. Also das kann vielleicht ein Anfang sein für etwas Besseres. Andererseits kann es absolut sein, dass zu Thanksgiving nichts passiert und der Trump einfach sagt, na ja, ich habe versucht, aber die beiden Seiten wollen nichts damit anfangen.
Also das ist ja ohnehin in den letzten Jahren immer wieder ein großes Hin und Her. Mal ist er auf der Seite der Ukraine, dann ist er wieder doch sehr viel deutlicher auf der Seite des russischen Präsidenten Putin. Wie frustrierend, erschöpfend ist das für die Menschen in der Ukraine, vielleicht auch für die Kulturschaffenden? Woher nimmt man da noch die Kraft, weiterzumachen?
Ich glaube, dadurch, dass die Ukrainer und Ukrainerinnen im Land durch also alle diese Herausforderungen jeden Tag irgendwie gehen oder leben, sehen sie all diese Versuche etwas anders als die Außenwelt, die auch die Möglichkeit hat, den Krieg, also diese große Katastrophe zu vergessen, auszublenden, sich zu erholen davon. Die Ukrainer haben diesen Vorteil nicht. Und sie müssen sich durchsetzen.
In Ihrem Buch, da stellen Sie ja unter anderem die Frage, wie arbeitet man unter Bedingungen des Zermürbungskrieges als Lehrerin, als Drohnenoperateur, als Therapeut, vielleicht auch als Theaterschaffender. Was glauben Sie, wie würde man unter diesem jetzt vorgelegten Friedensplan arbeiten können?
Ich würde sagen, man arbeitet so, wie man auch früher gearbeitet hatte. Und ich weiß nicht, wie die Menschen das schaffen. Ich glaube, es ist einfach ihr Versuch, unter äußerst schwierigen Umständen würdig weiterzuleben und weiterzumachen. Ich würde das nicht mit pathetischen Wörtern beschreiben. Gleichzeitig ist es, glaube ich, das, was wir alle Menschen brauchen, eben diese Würde nicht zu vernachlässigen, nicht zu verkaufen und entsprechend dieser Würde und einer ethischen Haltung die Zukunft aufzubauen.
Heute wird ja im ganzen Land in der Ukraine des Holodomors gedacht, der von Stalin aus politischen Gründen erzwungenen Hungersnot in den Jahren 1932 bis 1933. Der Holodomor, der wurde inzwischen ja auch als Genozid eingestuft und damals ist der Ukraine niemand zur Hilfe gekommen. Wie ist es in Ihren Augen aktuell? Kommen genug Staaten zur Hilfe? Gibt es genügend Unterstützung?
Es gibt sehr viel Unterstützung und wir sehen, dass die Länder, zum Beispiel Deutschland, die diese Unterstützung leisten, selbst auch immer mehr unter Druck geraten durch Drohnen, durch sogenannte hybriden Angriffe. Und andererseits genügt diese Unterstützung nicht. In dem Sinne, dass der Krieg weitergeht, dass wir schon in einer perversen Normalität heute leben, dass Kinderkliniken zerbombt werden. Unter diesen Umständen weiß ich nicht, ob man sagen kann, es wird genug gemacht. Auf keinen Fall. Gleichzeitig ist die Herausforderung, die wir heute sehen oder vielleicht nicht sehen möchten, viel größer als nur der Krieg in der Ukraine, wenn ich das so sagen darf. Wie wir auch mit unserem Buch angedeutet haben, um die Unterstützung einer friedlichen Welt der Zukunft. Und da sehe ich jetzt eher düstere Perspektiven.
Frau Mitschenko, jetzt blicken wir vielleicht noch mal auf die Kulturszene. Also wenn jetzt große Teile der Ostukraine abgetreten werden sollen, laut diesem Friedensplan, unter anderem Luhansk, Donetsk, was bedeutet das auch für die kulturelle Identität des Landes?
Ach, es ist eine große Frage, die für mich ehrlich gesagt etwas abstrakt ist. Denn die kulturelle Identität in der Ukraine heute ist im ständigen Umbruch. Dadurch, dass die Gesellschaft nicht mehr, also es ist schon längst so, dass nicht individuell traumatisiert ist, sondern auch kollektiv. Die Menschen wurden gezwungen, sich zu bewegen, sich in neuen Umständen wiederzufinden oder eben nicht, mit ihren Verlusten zu leben. Das sind alles Sachen, bei denen man gar nicht weiß, wie viele Jahre es dauert, damit sie mehr oder weniger aufgearbeitet oder verinnerlicht sind. Also das heißt, dieser Umbruch betrifft nicht nur die Territorien, die auch ständig besetzt, gefährdet, vernichtet werden, aber auch das Innere der Menschen.
Die ukrainische Verlegerin Katharina Mischenko zum Friedensplan von Donald Trump. Und wir bleiben bei Trump. Der ist nämlich in den Augen des US-amerikanischen Philosophen Jason Stanley mit dafür verantwortlich, dass die gegenwärtige Situation in den USA faschistische Züge trägt. Stanley hat deshalb seine Heimatuniversität Yale vor einiger Zeit verlassen. Aber der jüdisch-amerikanische Philosoph, der kritisiert nicht nur die US-Regierung, sondern bezeichnete kürzlich auch die israelische als Apartheidssystem. Gestern sprach er nun an der Berliner Humboldt-Universität und zwar zum Thema Neuer Faschismus, eine philosophische Gebrauchsanweisung für die Gegenwart. Cornelius Wöhlenkemper hat dem streitbaren Philosophen zugehört.
Ich habe meine Rede nicht geschrieben. Das letzte Mal, dass ich eine Rede geschrieben habe, ist es ziemlich schief gegangen. So, und ich weiß nicht auch, was die Grenzen von erlaubter Diskurs sind, wie ich auch entdeckt habe.
Jason Stanleys humoriger, zuweilen auch offensiver Diskursstil brachte ihm im vollbesetzten Plenarsaal der Humboldt-Universität viel Sympathien ein. Stanley sprach an einem für seine Familie schicksalhaften Ort. 1935 hatte man seinem Vater, seinen Eltern und Großeltern die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. 1939 floh seine Großmutter mit seinem Vater vor der nationalsozialistischen Terrorherrschaft aus Berlin.
Für Hitler waren die Juden für die Zerstörung des Stadtbildes verantwortlich. Im zweiten Kapitel von Mein Kampf spricht er über die Zerstörung des Stadtbildes von Wien. Und natürlich, meine Familie hat das Stadtbild von Berlin verletzt. Und deshalb sind sie rausgeschmissen. Weil meine Familie waren keine Blutdeutschen, sie waren Passdeutschen.
Mit seiner zugespitzten historischen Analogie auf Friedrich Merz' umstrittene Stadtbildäußerung schaltete sich Stanley in die gegenwärtige Diskussion über die Migrations- und Einbürgerungspolitik ein. Demokratie basiere auf Freiheit und Gleichheit. Der Faschismus, so Stanley, sehe die Vielfalt von Traditionen und Religionen als Bedrohung an. Das sei derzeit ganz konkret zu beobachten, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Deutschland.
Wir Juden sind in einer komischen Position im Gegenwart in Deutschland, weil AfD greift die kritische Geschichte von Deutschland an in denselben Art und Weisen wie die Republikaner, die Trump MAGA in den Vereinigten Staaten schwarze Geschichte angreift. Das ist dieselbe. Wir müssen nicht immer über die Sünden sprechen, sondern auch wie groß wir waren. Und das ist ein Angriff auf die europäische jüdische Gesellschaft.
Stanleys Analysen wirkten zum Teil so assoziativ wie provokativ. Stanley wendet den Faschismusbegriff des mittlerweile emeritierten New Yorker Geschichtsprofessors Robert O. Paxton auf die politische Gegenwart an. Paxton hatte bereits vor über zwei Jahrzehnten in seiner Anatomie des Faschismus davor gewarnt, dass sich der antidemokratische Geist nicht durch einen Umsturz, sondern durch einzelne politische Entscheidungen durchsetzen könne, die Freiheiten einschränken, um vermeintliche Staatsfeinde zu bekämpfen. Jason Stanley ist überzeugt, die Kerntheorie des gegenwärtigen Faschismus ist die Vorstellung eines großen Bevölkerungsaustauschs. Zugleich betonte Stanley, dass die Fronten längst nicht mehr zwischen links und rechts verlaufen, sondern zwischen Demokraten und Demokratiefeinden. In Anschluss an Stanleys Impulsvortrag diskutierten Wissenschaftler und Migrationsbeauftragte über Verteidigungsstrategien der liberalen Demokratie. Sulin Sadoschau vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung überraschte mit einem Vorschlag.
Das heißt, braucht man nicht eigentlich Faschismusbeauftragte in den unterschiedlichen Institutionen? Wenn man aus den Institutionen heraus ein Bewusstsein hat, dass die Teil davon sind, eine Demokratie zu verteidigen, faschistisches Verhalten frühzeitig zu erkennen und, glaube, da eine Sensibilisierung überall in diesen Institutionen, an Universitäten, in den Medien, in den Bürokratien, in den Senaten zu schaffen und zu sagen, was sind denn eigentlich die Hebel, die wir haben, um dem entgegenzuwirken, falls dann tatsächlich eine antidemokratische Kraft an der Macht ist.
Faschismusbeauftragte in Redaktionen und Institutionen, das hieße, die Freiheit mit Unfreiheit zu verteidigen. Denn wie dehnbar der Begriff Faschismus ist, wurde gerade an dieser mal akademisch abstrakten, zuweilen auch politisch aktivistischen Diskussion allzu deutlich. Die Herausforderung besteht nach wie vor darin, die Feinde der Demokratie mit freiheitlich-liberalen Mitteln zu bekämpfen.
Cornelius Wüllenkämper über den Berliner Auftritt des US-Philosophen Jason Stanley, dessen aktuelles Buch sich mit dem neuen Faschismus beschäftigt. Wie dehnbar der Begriff Faschismus ist, haben wir ja gerade gelernt, aber er ist nun wirklich alles andere als ein neues Phänomen. Er begleitet uns schon viel zu lange. Zu den grausamen Hinterlassenschaften der deutschen NS-Zeit zählen unter anderem ein Judenstern mit Gebrauchsspuren, ein Entlassungsschein aus dem Konzentrationslager und Briefe von Insassen. Das alles sind Artefakte, die in einem Neusser Auktionshaus zu Beginn der Woche versteigert werden sollten. Die Proteste, unter anderem von jüdischer Seite, waren lautstark. Auch der polnische und deutsche Außenminister schalteten sich ein. Die Auktion wurde abgesagt, aber die Diskussion, was mit den Objekten passieren soll, die schwillt weiter. Jens Christian Wagner, Direktor der Gedenkstätten Mittelbau Dora und Buchenwald, hat angeboten, einen Teil der Objekte zu übernehmen. Von ihm wollte ich wissen, ob sein Angebot schon angenommen wurde.
Nein, wir haben noch keine Rückmeldung des Auktionshauses in Neuss. Und wir wollen ja auch nicht alle Dokumente übernehmen, sondern unser Vorschlag ist, dass die Dokumente jeweils den Gedenkstätten übergeben werden, die an die Konzentrationslager erinnern, aus denen die jeweiligen Dokumente stammen. Wenn das ein Entlassungsschein zum Beispiel aus dem KZ Buchenwald ist oder eine Karte sogenannter Häftlingspost, die ein Häftling aus Buchenwald an seine Angehörigen geschickt hat, dann sind das Sachen, die Buchenwald zuzuordnen sind.
Und sollten die dann auch gezeigt und ausgestellt werden? Oder gibt es Objekte, bei denen Sie sagen würden, die würden wir eher ins Depot packen?
Naja, das sind zum Teil serielle Dokumente, gerade wenn es sich um Abzeichen handelt, Winkel, die auf der Kleidung getragen wurden und dergleichen. Vieles davon zeigen wir bereits in unseren Ausstellungen und nicht nur im Buchenwald, auch in den anderen KZ-Gedenkstätten. Zum einen geht es darum, diese Dokumente für die Forschung dauerhaft zu sichern. Zweitens geht es darum, sie sach- und fachgerecht zu inventarisieren, damit sie der Forschung überhaupt auch erstmal zugänglich gemacht werden. Es geht auch darum, sie zu erhalten. Und es geht dann letzten Endes, und darauf zielt Ihre Frage hier ab, auch um die Verwendung in Bildungskontexten. Das können Ausstellungen sein, das können aber auch Sammlungen sein, die für das sogenannte forschende Lernen verwendet werden. Also Kästen, in denen bestimmte Objekte aus den Konzentrationslagern liegen, mit denen junge Menschen versuchen, sich der jeweiligen Lagergeschichte anzunähern.
Die Objekte stammen ja, so heißt es, aus dem Besitz eines privaten NS-Forschers und der wollte die ja nun gegen Geld verkaufen. Würden Sie ihm Geld bezahlen oder finden Sie, er sollte die kostenlos überlassen?
Naja, prinzipiell denke ich, sollten solche Sachen kostenlos überlassen werden. Allerdings kommt es bisweilen vor, dass dafür auch aus Gedenkstätten heraus Geld bezahlt wird, wenn demjenigen, der etwas anbietet, Unkosten entstanden sind. Das heißt, wenn er es gewissermaßen von anderen gekauft hat. Ich halte es prinzipiell für ethisch und auch für wissenschaftlich bedenklich, wenn Dritte versuchen, mit solchen Dingen Geld zu verdienen. Und das wäre natürlich der Fall bei einer Auktion. Deswegen sind wir sehr glücklich, dass die Auktion abgesagt wurde.
Aber wie ist es denn, wenn beispielsweise Nachfahren von Holocaust-Überlebenden sagen, wir wollen die Dinge versteigern, verkaufen? Ist das auch moralisch verwerflich?
Das maße ich mir nicht an zu beurteilen. Und deswegen rede ich ja auch von Handel durch Dritte. Und Nachfahren wären für mich keine Dritten, sondern das sind unmittelbar Betroffene. Und da kann ich mir nicht anmaßen, das zu verurteilen, wenn sie etwas verkaufen wollen. Unsere Erfahrung ist allerdings, dass Angehörige ehemaliger Häftlinge uns Dokumente sehr gerne und sehr häufig kostenlos übergeben, weil sie wissen, dass sie der Forschung und der Bildung zugänglich gemacht werden und dauerhaft gesichert werden in einem professionell geführten Archiv.
Was sind das für Menschen, die Artefakte sammeln, die eigentlich mal Überlebenden von Konzentrationslagern gehörten? Das ist ja wohl vermutlich eine andere Gruppe als jene, die Hitler oder sonstige Nazi-Devotionalien in den Schrank packen, um das jetzt unschön salopp zu sagen.
Ich glaube, da ist die ganze Bandbreite vertreten. Das werden Leute sein, die wirklich ein ernsthaftes sozialhistorisches Interesse und auch eine ethische Verantwortung haben gegenüber NS-Opfern. Da werden aber auch Menschen dabei sein, für die das einfach, ich sage das jetzt mal ganz salopp, cool ist, sich irgendein KZ-Artefakt auf den Kaminsims zu stellen. Auch so etwas wird es geben. Da muss man sich die Sammler sehr genau einzeln angucken. Da kann man, glaube ich, nicht alle in einen Topf werfen.
Sollte es denn generell verboten werden, dass solche Artefakte auf Auktionen landen?
Ja, ich wäre schon dafür, dass es ein generelles Verbot des Handels durch Dritte mit Dokumenten und Artefakten aus der Welt der Konzentrationslager gibt, um sicherzustellen, dass diese Dinge für die Forschung zur Verfügung gestellt werden, aber auch aus ethischen Gründen. Denn natürlich ist es ethisch hochgradig zweifelhaft, mit dem Leid anderer Menschen letzten Endes Geld verdienen zu wollen.
Dennoch ist es so, Sie sagen es gerade, man kann damit Geld verdienen. Deswegen steht natürlich zu befürchten, dass selbst wenn man es verbieten würde, der Handel unter dem Tisch weiter stattfinden würde, oder?
Ja, sowas werden wir nicht vermeiden können. Das gibt es ja auch bei anderen Gütern, die gehandelt werden. Aber er kann zumindest eingedämmt werden durch ein Verbot des Handels durch Dritte.
Herr Wagner, die Auktion in Neuss, die hat ziemlich hohe Wellen geschlagen. Wie viele Objekte, glauben Sie, sind generell noch im Umlauf? Kann man das überhaupt schätzen? Weiß man das? Haben Sie eine Idee davon?
Naja, wenn wir allein mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich Hunderttausende von zensierten Postkarten von Gefangenen an ihre Angehörigen in ganz Europa geschickt wurden, dann müssen wir davon ausgehen, dass ein großer Teil davon noch bei Angehörigen liegt, vielleicht in irgendwelchen Pappschachteln auf dem Dachboden oder im Nachlass von Überlebenden auch. Vieles ist auch von Überlebenden mitgenommen worden bei der Befreiung der Lager, auch von GIs oder von anderen alliierten Soldaten bei der Befreiung der Lager. Auch das kommt immer mal wieder vor, dass sich dann Angehörige melden von alliierten Soldaten und sagen, ja, mein Großvater hat das damals mitgenommen, ich möchte das gerne abgeben. Ich gehe davon aus, dass es sich vermutlich um Zehntausende von Dokumenten und Artefakten handelt, die da noch irgendwo herumgeistern.
Das heißt, diese Auktion war die Spitze des Eisbergs?
Es war die Spitze des Eisbergs und im Übrigen ja auch nicht die erste Auktion. Das war die erste Auktion, die einen derartigen medialen Wirbel entfaltet hat, auch weil es Protest vom Internationalen Auschwitz-Komitee beispielsweise, aber auch vom Fritz-Bauer-Institut aus Frankfurt gegeben hat. Aber wir beobachten das seit Jahrzehnten, dass solche Auktionen stattfinden, haben immer mal wieder auch dagegen protestiert. Aber das ist immer auch eine Frage, wie sowas dann medial aufgenommen wird.
Und das heißt, die Politik, die müsste jetzt mal langsam handeln in Ihren Augen?
Das wäre meine Forderung, dass sich die Politik, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern am besten weltweit, mindestens in Europa, dieses Problems annimmt und ein Verbot des Handels durch Dritte zumindest erstmal ernsthaft prüft. Das muss man ja auch juristisch alles hieb- und stichfest machen.
Jens-Christian Wagner, Leiter der Gedenkstättenmittelbau Dora und Buchenwald, darüber, wie man mit KZ-Artefakten umgehen sollte. Von den realen Bedrohungen durch den Faschismus und der Krieg- und Frieden-Debatten hin in die fiktive Welt der Theaterbühne. Einer der fiesesten Schurken dieser Welt ist Richard III. Monströs, machtgeil, maliziös. So zumindest hat William Shakespeare ihn beschrieben. Eine Traumrolle für jeden Schauspieler. Am Akademietheater der Wiener Burg ist nun der auch aus Film und Fernsehen bekannte Nikolaus Ovtscharek als Richard III. Zu sehen. Martin Thomas Pesel war für uns beim Premierenabend.
So böse war er eigentlich gar nicht. Neuere Forschungen haben ergeben, dass der Ruf König Richards III. Von William Shakespeare gründlich ruiniert wurde. Wahrscheinlich intrigierte er nicht, ließ seine Neffen nicht ermorden und sogar das mit dem Buckel könnte Erfindung sein. Aber wo bleibt da der Spaß? Am Theater? Regisseur Wolfgang Menardi und Burgschauspieler Nikolaus Ovtscharek beteiligen sich zum Glück jedenfalls nicht an der Rehabilitierung des einstigen Königs von England. Sie zeichnen einen kalten, manipulativen und körperlich versehrten Schurken, den sein Umfeld hasst, dem sich aber auch niemand entziehen kann.
Ich wünschte, ich kenne dein Herz.
Auf meiner Zunge liegt.
Hab Angst, sind beide falsch.
Dann war nie einer treu. Darf ich in Hoffnung sein?
Ich hoffe, jeder ist.
Trag diesen Ring von mir.
Ein Entkommen ist in dem Raum, in dem sich das alles abspielt, sowieso nicht möglich. Menardi, auch und ursprünglich nur Bühnenbildner des Abends, platziert Ovtscharek und seine 5 Mitspielerinnen in die verfließte Ecke eines mysteriösen, verlassenen Gebäudes. Zusammen mit kaputten Tierskulpturen, ausrangierter Technik und allerlei sonstigem Müll. Durch eine Hundehütte kann ein Roboterhund als einziger ein- und ausgehen. Der wirkt daher auch vergleichsweise fröhlich und agil, während die 6 menschlichen BewohnerInnen ein Endzeitgefühl ausstrahlen, das eher an Samuel Beckett als an William Shakespeare erinnert. Und doch spielen sie sich, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, Shakespeare vor, in der Übersetzung von Thomas Brasch. Eigentlich nackt wie Schaufensterpuppen schlüpfen sie in altenglische Kostüme, um die verschiedenen Figuren des Königsdramas Richard III. Darzustellen, einander zu umschmeicheln und schließlich abzuschlachten. Dabei fließt über die kalten Fliesen kein rotes Blut, sondern fallen Bälle von der Decke. Die Gewalt ist stets bloß spielerisch angedeutet und kommt erst im Kopf der Zuschauenden zur Vollendung. Man könnte Wolfgang Menardi vorwerfen, eine hermetische Inszenierung geschaffen zu haben, die von Tagespolitik und Weltkrisen nichts mitbekommt. Obwohl gerade psychopathische Herrscher, die gegen jede menschliche Logik ihre Macht behaupten, die Medien dominieren. Ein Fernseher, der eine verstaubte Richard-Verfilmung aus dem vorigen Jahrhundert zeigt, ist das aktuellste Medium. Doch gerade durch die Verweigerung expliziter Gegenwartsbezüge gewinnt der Abend seine Kraft. Entwickelt er einen Sog durch mit einfachen Mitteln gebaute Bilder und diabolische Schlagabtäusche, wie hier zwischen Richard und seiner Schwägerin Elizabeth, um deren Tochter Hand er anhält.
Ich liebe dein Kind aus tiefstem Herz heraus. Ich will zur Königin von England ziehen.
Wer aber glaubst du soll ihr König sein?
Wer sonst als wer sie macht zur Königin?
Was, du?
So ist's. Was haltet ihr davon?
Wie denkst du dir die Werbung für die Braut?
Ich lerne es von euch. Wer kennt sie besser denn?
Willst du das wirklich?
Aus ganzem Herz. Nein.
Sag ihr, du bist der Mörder Onkel Clarence und von Hastings und so viele andere. Und für sie allein hättest du Tante Anne noch schnell umgebracht.
Ovčareks Richard ist leise, subtil und zärtlich. Sein Rachedurst brodelt unterschwellig. Dadurch wird seine Brutalität umso schauriger. Mit Dörte Lisewski als Lord Buckingham bildet er ein perfekt perfides Paar, bei dem es gehörig knistert, während Weltherrschaftspläne geschmiedet werden. Doch selbst die Macht bedeutet hier nicht mehr als einen improvisierten Thron auf einer ächzenden Hebebühne. Und sie ist bald vorbei. Nicht einmal den berühmten Satz mit dem Königreich für ein Pferd kann Richard beenden.
Mein Königreich.
Langer und herzlicher Premierenapplaus für eine der stimmigsten Shakespeare-Inszenierungen der letzten Zeit.
Nicolas Ovčarek als Richard III., Martin Thomas Pesel über die Inszenierung in Wien. Und von Wien nach Italien, dort prägte Ornella Vanoni mehr als 6 Jahrzehnte die italienische Musikszene. Nun ist sie im Alter von 91 Jahren gestorben. An sie erinnert Adalbert Zinjewski in den Kulturmeldungen.
Ornella Vanoni inspirierte mehrere Generationen von Künstlerinnen und Künstlern in Italien, aber auch weltweit. Die gebürtige Mailänderin verkaufte mehr als 50 Millionen Platten und veröffentlichte rund 40 Studioalben. Sie arbeitete unter anderem mit Musikgrößen wie Gino Paoli, Paolo Conte, George Benson und Herbie Hancock. Mit ihrer samtenen Stimme, die auch kraftvoll sein konnte, hat Vanoni sich als eine der versiertesten und beliebtesten Interpretinnen der Unterhaltungsmusik Musica Leggera etabliert. Mit dem Song L'Appuntamento erlangte sie internationale Bekanntheit. Ursprünglich im Jahr 1970 veröffentlicht, erlebte das Stück 2004 ein Comeback als Soundtrack des Hollywood-Blockbusters Ocean's 12.
Amore, fai presto, io non resisto.
Mit dem Tod von Ornella Vanoni verliert Italien eine seiner originellsten und raffiniertesten Künstlerinnen, sagte Kulturminister Alessandro Giuli. Die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills hat Filmbeiträge aus 86 Ländern zum Rennen um den sogenannten Auslands-Oscar zugelassen. Deutschland ist bei der Oscar-Verleihung im kommenden März vertreten mit dem Generationendrama In die Sonne schauen von der Berliner Regisseurin Mascha Schelinski. Frankreich bewirbt sich mit dem Roadmovie Ein einfacher Unfall des iranischen Regisseurs Jafar Panahi, der in Cannes die Goldene Palme gewann. Die Schweiz schickt das Krankenhausdrama Heldin von Regisseurin Petra Wolpe mit Hauptdarstellerin Leonie Benisch. Nach den Rekordergebnissen bei Versteigerung von Gemälden von Frida Kahlo und Gustav Klimt wurde nun auch eine Höchstmarke bei der Auktion eines Comics erreicht. Ein Superman-Heft von 1939 ist in New York für umgerechnet knapp 8 Millionen Euro versteigert worden. Es war die erste Ausgabe der eigenen Superman-Reihe. Das Heft lag jahrzehntelang vergessen in einer Kiste auf einem Dachboden.
Die Kulturmeldung von und mit Adalbert Zinjewski. Vielen Dank. Und in den Informationen am Abend, da geht es auch noch einmal um den Friedensplan für die Ukraine. Am Mikrofon dieser Sendung Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.